HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Walter Krämer, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Zahlen lügen nicht. Oder doch? Der Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Walter Krämer jedenfalls hat sich zur Aufgabe gemacht zu zeigen, dass Zahlen sehr wohl lügen können. So lügt man mit Statistik, heißt eines seiner Bücher, und seit 2012 veröffentlicht der Statistikprofessor mit zwei anderen Wissenschaftlern die Unstatistik des Monats, um zu zeigen, wie oft Zahlen in die Irre führen. Populär wurde aber auch sein Buch »Die Angst der Woche«, wie wir uns von falschen Theorien täuschen lassen, oder das Lexikon der populären Irrtümer, das Walter Krämer mit einem Kollegen schrieb. Und vielleicht untypisch für einen Mathematiker gründete er auch den Verein Deutsche Sprache. Heute sitzt Walter Krämer mit mir im Studio in Dortmund, wo er auch an der TU lehrt. Guten Tag, Herr Krämer.
Guten Tag.
Herr Krämer, was ich noch nicht erwähnt habe, in Ihrem Privatleben sind Sie Fan oder mehr, sage ich jetzt mal,
Anhänger
von Borussia Dortmund?
Schon seit Jahrzehnten. Allerdings bin ich in Mainz aufgewachsen, habe also eine gespaltene Loyalität zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund. Und wenn die beiden gegeneinander spielen, bin ich immer hin und her gerissen und gucke gar nicht zu. Aber ansonsten bin ich sogar Aktionär von Borussia Dortmund, wohne auch direkt neben dem Stadion und verfolge den Verein mit Inbrunst.
Also, wohnen Sie jetzt mit Absicht neben dem Stadion?
Nein, das war Zufall.
Oder
war
hat
Zufall.
Sich das zufällig ergeben und dann hat sich auch Ihre Liebe zu
Die Liebe
Borussia
war
Dortmund.
Schon vorher, seit 1965.
Die Liebe war schon vorher. Gut, also Sie sind bekennender und praktizierender Fan,
und ob,
könnte man
ja
sagen. Sie sind Mitglied und Sie gehen ins Stadion und da fällt mir ja Ihre Unstatistik des Monats ein. Akademiker als Fußballfans. Im August war in einigen Zeitungen zu lesen, dass viele Mitglieder von Fußballvereinen einen Hochschulabschluss haben, ja, so wie Sie ja eigentlich. Mir war das allerdings bisher noch gar nicht so aufgefallen, dass Fußballfans so besonders gebildet sind.
Ja, es ist auch leider vermutlich nicht ganz so. Man hat einfach nur die Mitglieder des Internetportals Xing befragt. Das sind Geschäftsleute, Akademiker, ja, Hochschullehrer, und da finden sich natürlich erheblich mehr Akademiker als in normalen Kreisen, und dass dann natürlich 80% davon auch Fußball gucken, ist überhaupt nicht verwunderlich.
Also man hat die einfach gefragt, interessiert ihr euch für Fußball, ja,
genau,
oder seid ihr Fußballfans?
Unter welchen Verein? Und dann kam raus, erst der FC Freiburg hat die meisten Fans unter den Xing-Anhängern, die auch Akademiker sind. Aber da das ja eine sehr, sehr eingeschränkte Grundgesamtheit war, Leute, die in großer Mehrheit bereits akademische Abschlüsse haben, sagt das leider nichts aus.
Also das heißt, man könnte sagen, es gibt viele Akademiker, die Fußballfans sind, aber man kann nicht umgekehrt sagen, viele Fußballfans sind Akademiker.
Das ist, hätte man in der Tat auch machen können, aber man hätte zum Beispiel machen können Folgendes: Bei Xing die Teilnehmer dieses Netzwerkes unterteilen in Fußballfans und Nicht-Fußballfans und dann gucken, wo ist der Akademikeranteil größer? Bei den Fußballfans oder bei den Nicht-Fußballfans? Mhm. Ich vermute, bei den Nicht-Fußballfans wäre er größer gewesen.
Ich würde es eigentlich auch vermuten. Ja. Sie haben ja noch eine Unstatistik des Oktobers mittlerweile veröffentlicht. Und da nehmen Sie sich das Umfrageergebnis vor, dass 53% der Deutschen meinen, Deutschland sollte weiter Vorreiter im Klimaschutz sein. Was ist denn an der Statistik falsch? Hört sich doch irgendwie ganz gut an. Deutsche sind für Umweltschutz.
Stimmt. Aber die Frage war so gestellt, dass eigentlich die Mehrheit so antworten musste, wie es von den Auftraggebern, das war der, glaube ich, World Wildlife Fund, WWF, gewünscht war. Das ist ein häufiger Fehler, auch eine absichtliche Manipulation bei vielen Umfragen, dass man gerne ein Ergebnis hätte, was einem in den Kram passt. Ich habe da ein schönes Beispiel, zwei Umfragen zur Samstagsarbeit. Im gleichen Monat des gleichen Jahres, Leute, seid ihr bereit, samstags zu arbeiten? Eine Umfrage, 90% nie im Leben. Die andere Umfrage, 80% ja, wenn wir nur durften. Wie kam das zustande? Ich habe mir die Fragebögen besorgt. Der erste war von der IG Metall. Oben drüber stand Metaller für ein freies Wochenende. Dann ging es los, was alles von der Samstagsarbeit abhängt, das Ozonloch, der Weltfrieden. Am Schluss dann ein bisschen überspitzt die Frage, willst du, Kameradenschwein, das alles aufs Spiel setzen? Nein. Exakt genauso manipulativ der andere Fragebogen von einem Unternehmerinstitut in Offenbach. Da ging es dann los mit der Weltwirtschaft, mit den Asiaten, die uns die Arbeitsplätze wegnehmen durch Preisunterbietung. Dann kam am Schluss die Frage, bist du bereit, auch samstags zu arbeiten, wenn dein Betrieb sonst pleite ginge? Ja, natürlich arbeite ich dann auch samstags. Das heißt, man kriegt alle Antworten, die man haben will, durch geeignete Fragestellungen.
Kommen wir jetzt nochmal zurück auf diese Unstatistik des Oktobers. Die Frage zu dem Klimaschutz lautete: Die Stromproduktion aus Kohle allein ist die größte Einzelquelle für die deutschen Treibhausgasemissionen. Was sollte Ihrer Meinung nach mit den Kohlekraftwerken passieren? Schnell abschalten ist natürlich die Antwort. Ja. Nur, Sie sagen ja, man habe da, wie Sie das ja, nennen, ergebnisorientiert gefragt.
Wenn also ich zum Beispiel sage, da ist neutral? Ein ganz großer Halunke und Massenmörder, was soll mit dem geschehen? Ab in den Knast oder rüber ab. Das ist, aber wenn man Alternativen nennt, Zweifel an den Indizien auch aufführt, dann ist das Ergebnis ein komplett anderes. Und hier hätte man zum Beispiel sagen können, ja, wie denn sonst? Wie machen wir den Strom denn sonst? Wollen wir weiter Windkraftwerke in die Nordsee setzen oder wollen wir doch die Atomkraftwerke verlängern? Das sind alles Alternativen, die hätten auch offengelegt werden müssen und dann fragen, was ist euch am liebsten? Welches Übel ist das kleinste? Und das wäre fair gewesen.
Also man hätte die einzelnen Übel aufzeigen müssen.
Ja, nicht nur und dann, eins nennen und dann fragen, ja, ja oder nein. Willst dann sagt jeder Nein, Übel? Ist ja klar, Logo.
Woran liegt das eigentlich, dass Statistiken so falsch sind? Also sie sind teilweise interessengeleitet, denke ich. Also ist das alles Absicht? Ist das lanciert? Also, oder ist es auch teilweise einfach ein bisschen Dummheit
oder Unwissen? Stimmt, es ist viel Schlamperei dabei und es ist auch ab und zu Absicht dabei. Absicht kommt meistens ins Spiel bei Umfragen. Das Thema hatten wir ja gerade eben schon. Wenn Leute die Fragen so stellen, dass am Schluss den Antwortgebenden nur eine einzige Alternative übrig bleibt, das ist Absicht. Auch Absicht sind so kleine Schlampereien wie etwa bei grafischen Darstellungen, wenn man einen flachen Trend hat in einer Zeitreihe, möchte aber gern, dass der dynamischer aussieht. Dann wird eben diese senkrechte Achse ein bisschen gestreckt, sodass das steiler nach oben geht. Das ist ein ganz beliebter Trick bei grafischen Datendarstellungen. Oder wenn man Risiken aufbauschen will, etwa, das war auch eine Unstatistik, das Risiko durch Wurstessen. Wurstessen soll ja das Darmkrebsrisiko um 20% erhöhen. Was ist Fakt? Von 100 Nicht-Wurstessern kriegen 5 irgendwann mal Magen- oder Darmkrebs, von den Wurstessern 6 von 100. Das heißt, das absolute Risiko steigt von 5% auf 6%. Aber das relative Risiko steigt um 20%. Und das wird oft vermengt und auch missbraucht.
Haiangriffe, doppelt so viele Tote wie 2010, haben Sie selber auch mal irgendwie veranschaulicht, ja. Und die Zahl von 6 tödlichen Angriffen ist weltweit auf 12 hochgeschnellt. Das ist richtig, sind 100% mehr, aber natürlich letztlich doch nur 6 Menschen mehr
das, pro Jahr. Gut, für die Betroffenen ist das schon tragisch genug, aber von der Welt als Ganzer gesehen ist das natürlich nichts, obwohl natürlich die 6 darf man nicht vergessen, aber das Doppelte von nichts bleibt nichts und das wird oft ignoriert.
Also es gibt so gewisse grafische Tricks, ja. Es gibt den Trick, dass man relative Zahlen, Prozente angibt statt absoluter Zahlen. Gibt es da noch mehr? Was
ja,
häufig
auch
nicht
bei
so richtig
Wachstumsraten zum Beispiel kann man das leicht benutzen, eine Abart dieses Tricks. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Firma, der Umsatz ist 100, im nächsten Jahr so 101 und dann 103. Das ist kein riesiges Wachstum, nach Inflationsabzug ist das sogar eine Schrumpfung. Sie haben im ersten Jahr ein Wachstum um 1%, im zweiten Jahr ein Wachstum um fast 2%. Das heißt, die Wachstumsrate hat sich verdoppelt. Das ist doch eine Meldung, oder?
Aber so richtig
Wachstumsrate
viel
hat
nicht,
sich verdoppelt. Ja. Ja, das, wenn jeder, der das nur liest und nichts anderes weiß, denkt, toll, die Firma, deren Aktien muss ich kaufen.
Sie meinen ja, Deutsche tun sich mit Statistiken besonders schwer. Ich glaube allerdings, viele Deutsche haben auch so ein, ich sag mal, fast natürliches, instinktives Misstrauen gegenüber Statistiken, oder nicht?
Sagen wir so rum. Das nicht umgehen können mit Zahlen ist leider weltweit verbreitet, aber die Deutschen haben noch eine spezielle weitere Entschuldigung dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Nämlich, nach meiner Theorie ist niemand anderes der Urheber der deutschen Mathematikfeindlichkeit als unser großer Johann Wolfgang von Goethe. Denn er konnte auch keine Mathematik und hat sein Leben lang über Mathematiker gelästert und dem Bildungsbürger eingeredet, das braucht ihr doch nicht. Wahre Bildung kommt auch ohne Mathematik aus. Und das ist etwa in Frankreich oder England vollkommen unmöglich, so eine Aussage.
Ist das jetzt mit Daten belegt? Also können Sie das statistisch nachweisen, dass die Deutschen so sind? Oder ist das jetzt doch mehr auch Ihr Bauchgefühl?
Also, dass Goethe keine Mathematik mochte, kann man statistisch nachweisen, indem man einfach seine Schriften mal nach dem Stichwort Mathematik durchsiebt. Und dann findet man immer nur böse Bemerkungen über den Mathematiker. während etwa in England oder Frankreich das zur Kultur gehört, dass man auch in Mathematik gut ist.
Können Sie das statistisch belegen, also dass Franzosen oder Engländer irgendwie besser in Mathe sind als
Deutsche?
Dass
das der Grund ist. Oh, jetzt sind wir bei einem ganz heiklen Thema, nach Kausalbeziehungen zu suchen. Das ist ja ein Thema für sich, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, aus dem Gleichklang zweier Variablenentwicklungen gleich daraus zu schließen, die eine ist die Ursache für das andere. Das
also ist ja auch Korrelation und Kausalität.
Genau,
ja, erläutern
sehr,
Sie doch mal, was ist das?
Ja, zum Beispiel gibt es bei Männern eine hohe negative Korrelation zwischen dem Einkommen und der Zahl der Haare auf dem Kopf. Aha. Je weniger Haare, desto mehr Geld. Stimmt, ist so. Soll ich jetzt zum Friseur gehen, mir eine Glatze scheren lassen? Das nützt leider nichts. Überlegen Sie mal kurz selber. Ich glaube, Sie kommen drauf. Wieso haben Männer mit weniger Haaren in der Regel mehr Geld als Männer mit vielen Haaren?
Ich könnte jetzt sagen, die müssen ihre Haarlosigkeit kompensieren und sind dann besonders fleißig.
Ist viel einfacher.
Sie sind ich glaube, ich weiß,
sie sind
was Sie
älter.
Meinen.
Sind älter. Und mit steigendem Alter nimmt bei Männern im Allgemeinen, bei Frauen auch, das Einkommen zu und die Haarpracht ab.
Also,
das ist der Grund.
Korrelation und Kausalität.
Darf man nicht verwechseln.
Dass zwei Dinge gleichzeitig erscheinen, heißt nicht, dass sie miteinander zu tun haben.
Dass das eine die Ursache für die andere ist. Und das wird sehr, sehr oft vergessen.
Wir haben ja gerade schon über die Deutschen gesprochen und wie Sie meinen, zumindest die Nonchalance der Deutschen, zu sagen, Mathe kann ich nicht. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, ein weiteres Buch von Ihnen heißt ja Die Angst der Woche. Und da geht es ja eigentlich um deutsche Ängste. Also können Deutsche auch nicht nur wenig Statistik verstehen, sondern haben sie auch mehr Ängste als andere?
Ja, das ist.
Und können Sie das statistisch belegen?
Das kann ich belegen. Da habe ich nämlich mal gezählt. Mhm. Ich habe mal für mehr als 10 Jahre, von Anfang 2000 bis Ende 2010, mehrere große deutsche und internationale Tageszeitungen wirklich Zeile für Zeile daraufhin mit natürlich Maschinenhilfe abgeklopft, wie oft Panikmeldungen vorkamen. Und das Resultat war, etwa in der Süddeutschen Zeitung oder in der Frankfurter Rundschau kommen viermal so viel Panikmeldungen vor, wie etwa im Figaro oder in El Pais in Spanien oder in La Repubblica in Italien. Das Vierfache.
Was würden Sie jetzt als Panikmeldung
zum Beispiel
bezeichnen?
Dioxinfund auf der Müllkippe in Niedernhausen. Oder 3000 Liter Benzin auf der Autobahn ausgelaufen. Also alle möglichen Dinge, die den Leuten Sorgen machen könnten, werden in Deutschland sofort rausposaunt. Und das ist in Frankreich, das interessiert kein Schwein.
Ja, vielleicht sind die Deutschen umweltbewusster.
Nee, sie werden einfach zum Beispiel, es wird jeder Jahrestag von Seveso in der Frankfurter Rundschau mit einem Artikel gewürdigt. Seit 20 Jahren. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Das heißt, das bleibt den Leuten immer im Gedächtnis. Aha, Dioxin, böse, 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 gefährlich, Hände weg. Angst. Das ist da, wo es passiert ist, in der Schweiz, in Italien, kein Thema mehr, schon lange kein Thema mehr. Nur bei uns ist es ein Thema.
Sie meinen also, viele dieser Ängste sind unbegründet?
Man kann schon Angst haben. Speziell etwa Chemikalien können großes Übel anrichten. Also Seveso habe ich auch schon genannt. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viele 100 Leute umgekommen. Es gab noch ein viel größeres in Bhopal in Indien. Da sind sogar Tausende von Menschen durch Chemikalien umgekommen. Aber das heißt ja nur, das Zeug sollte man mit Vorsicht anfassen und nicht einfach verdampfen lassen oder in den Fluss gießen. Aber das heißt doch nicht, man soll diese ganze Technologie verteufeln und wieder in den Urwald von Afrika zurückziehen.
Ich glaube, auch das wollen die Deutschen nicht, selbst wenn sie gewisse Ängste haben.
Wenn ich mal meine grünen Freunde angucke, was die für ein ideales Leben halten, dann kommt das im Urwald schon sehr nah.
Na gut. Haben Sie denn selber auch Ängste,
ja, und Herr Krämer? Zum Beispiel, Angst ist übertrieben, aber ich mache mir Sorgen, etwa wenn ich mit meinem Auto über die Autobahn fahre. Es sterben immer noch 4000 Leute in Deutschland jedes Jahr im Straßenverkehr. Es fallen 4000 Menschen jedes Jahr in Deutschland im Haushalt von der Leiter und brechen sich das Genick. 600 trinken beim Schwimmen in Freibädern oder in Flüssen. Das sind so Gefahren. Und wie viele Hunderttausende sterben frühzeitig, weil sie zu fett essen oder zu viel Alkohol trinken? Nikotin noch gar nicht erwähnt. Das heißt, es gibt durchaus Gefahren, die uns bedrohen, unser Leben verkürzen, vor denen wir uns in Acht nehmen sollten. Und mein Argument ist immer, ja, dann nehmt euch doch in Acht davor. Und mach nicht so einen Terror wegen Kikifax.
Gerade fiel schon das Wort Terror. Terrorangst ist ja nun auch ein großes Thema geworden eigentlich.
Da habe ich auch eine andere Meinung. Wenn Sie wirklich Ihre Chance zu überleben maximieren möchten, haben Sie keine Angst vor dem Terror, sondern bleiben Sie nächstes Ostern zu Hause. An einem langen Osterwochenende sterben mehr Leute auf der Autobahn, als je durch Terror in Deutschland umgekommen sind.
Aber es erscheint einem vielleicht letztlich steuerbarer. Also wenn ich vorsichtig fahre, dann bin ich vielleicht nicht in einen Unfall involviert, während so eine Terrorattacke, mittlerweile ist es ja nahezu egal, wo ich bin, ob ich auf einem kleinen Dorf bin oder in der großen Stadt oder im Kino oder wo auch immer, potenziell könnte ja immer was passieren.
Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt ja in der Psychologie den Unterschied zwischen wahrem und gefühltem Risiko. Und wir reden ja genau über dieses Thema schon seit einiger Zeit. Und in der Tat sind Risiken, von denen wir glauben, wir könnten sie beeinflussen, die werden erheblich niedriger eingeschätzt als solche, denen wir hilflos ausgeliefert sind. Das ist zum Beispiel der Grund, warum viele Leute viel mehr Angst haben vor dem Fliegen als vor dem Autofahren. Obwohl beim Autofahren erheblich mehr Leute umkommen. Aber im Auto haben sie, wie Sie gerade eben schon so schön sagten, das Gefühl, sie können auch selbst Einfluss auf den Fortgang des Geschehens nehmen. Sie haben die Dinge im Griff, sind selber noch fähig, was zu bewirken. Im Flugzeug ist alles vorbei, da können sie nur noch beten und auf das Ende sich vorbereiten. Und dieser Aspekt, dass man einem Risiko hilflos ausgeliefert ist, das erhöht das gefühlte Risiko ganz enorm.
Wir machen jetzt erstmal Musik, Herr Krämer. Und zwar als erstes auf Ihren Wunsch, Michel Polnareff, La Poupée qui fait non. Die Jüngeren kennen das wahrscheinlich gar nicht. Das ist von 1967. Da waren Sie und ich, da waren wir noch richtig jung. Ne?
Ich war 19, ja.
Haben Sie noch irgendwelche Assoziationen an dieses Lied? Hören Sie das häufiger noch?
Also das war so zur Disco-Zeit, wo man halt mit Mädchen gleichen Alters gerne in der Disco geschwurft hat. Und das war mit angenehmen Erinnerungen verbunden, dieses Lied.
Das war Michel Polnareff, La Poupée qui fait non. Und hier ist Doppelkopf auf HR2 Kultur heute mit Walter Krämer, der uns erklärt, wie mit Zahlen geschummelt werden kann. Wir sprechen über Statistiken und jetzt vielleicht einmal über Statistiken, die sozialpolitisch interessant sind. Also zum Beispiel der durchschnittliche Bruttojahresverdienst der deutschen Arbeitnehmer liegt bei 32.643 Euro. Wie aussagekräftig ist das jetzt eigentlich?
Nun, es sagt nur, wenn wir alle Verdienste addieren und durch die Zahl der Arbeitnehmer teilen, kommt 32.000 raus. Das sagt nichts, wie viele Leute sehr viel mehr verdienen, wie viele Leute sehr viel weniger verdienen. Das heißt, die Streuung um diese 32.000 drumherum wird ja dadurch vollkommen ausgeklammert. Und die ist ja auch sehr, sehr wichtig.
Kann man das denn irgendwie anders ausdrücken, damit es präziser wird?
Ja, der Durchschnitt als solcher ist ja schon mal aussagekräftig. Dann wäre es aber auch schön zu wissen, wie viele Leute verdienen mehr als 100.000 im Jahr oder mehr als 1 Million im Jahr, mehr als 10 Millionen im Jahr. Das wäre noch eine extra Info, die wäre sehr nützlich.
Wie viel verdienen mehr als 100.000, als 200.000 und so weiter? Da ist man ja im Grunde genommen schon bei der Spaltung der Gesellschaft, über die ja eigentlich immer wieder geredet wird. Ich zitiere jetzt mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung von September 2016. Da steht, jeder siebte Deutsche, 15,7%, gilt 2015 in Deutschland als arm. In Westdeutschland waren es mit 14,7% sogar 1,5 Punkte mehr als im Jahr 2005. Also das heißt, das Armutsrisiko steigt im Westen.
Das hätte ich jetzt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht zugetraut. Das ist so ein Stussschreiben, ehrlich gesagt. Denn da habe ich auch schon öfters Artikel auch selbst verfasst des Inhalts, dass diese sogenannten Armutsquoten was ganz anderes messen. Wenn es da heißt, 15% der Leute sind arm, heißt das nur 15% der Einkommensbezieher haben ein Einkommen von weniger als 60% des Durchschnitts. Das ist aber nicht arm. Stellen Sie sich mal vor, unser aller Einkommen würde sich verdoppeln oder verzehnfachen. Was passiert mit denen, die weniger haben als 60% vom Durchschnitt?
Ja, die gehören natürlich immer noch zu den Unteren, ne?
Das bleibt dabei. Das heißt, wie bei einem Schiff in einer Schleuse, wo der Teil des Schiffes unterhalb der Wasseroberfläche, das heißt der Teil der Leute unterhalb der Armutsgrenze, immer der gleiche bleibt, egal wie hoch das Wasser alias der Wohlstand steigt, ist in dieser Definition die Armut quasi eingebaut. Das ist absoluter Schwachsinn. Und die wissen das auch von der FAZ.
Natürlich kann jetzt arm in Deutschland auch nicht das bedeuten, was es vielleicht in Afrika bedeuten würde. Und ich glaube, im Augenblick liegt die Armutsgrenze bei 781 Euro netto für einen Single. Das ist ja jetzt nun wirklich nicht viel. Also man kann ja jetzt nicht sagen, oh, doch, eigentlich geht's
ihm ja. Also es ist nicht so, dass der davon leben muss, die Person, sondern Wohnung hat er schon, er oder sie. Ich will auch gar nicht drüber streiten, ob das für ein menschenwürdiges Leben ausreicht. Mein Argument ist nur, man darf die Armutsgrenze nicht am Durchschnittseinkommen festmachen. Weil wenn das steigt, steigt auch die Armutsgrenze. Man muss die Armut an absoluten Kriterien festmachen. Kann jemand sich am sozialen Leben beteiligen? Kann er von A nach B fahren, wenn jemand besuchen will? Das sind alles Dinge, da gibt es durchaus seriöse Ansätze. Es gibt sogar einen Kollegen, der den Nobelpreis dafür bekommen hat. Der Kollege A. Kassen, 1998. Genau dafür, wie man Armut an harten Kriterien festmachen kann. Hat jemand im Winter, muss jemand frieren? Hat jemand nicht genug zu essen? Kann jemand sich keine Schultüte leisten für sein Kind? Das sind so Dinge, die kann man abfragen. Und dann weiß man, wie viele Leute das nicht können und damit arm sind. Ist natürlich kompliziert, deswegen wird es auch nicht gemacht, leider. Aber was man auf keinen Fall machen darf, das ist eine absolute Todsünde. Die Armutsgrenze am Durchschnittseinkommen anbinden. Das ist Schwachsinn in Potenz.
Das sagt allenfalls ja vielleicht etwas darüber, wie groß die Spanne ist zwischen arm, mittleren Einkommen. Stimmt. Und dann wäre jetzt noch
das
die Frage,
ist ein
was ist reich?
Ganz wichtiger Punkt. Denn was diese Leute wirklich messen, ist nicht die Armut, sondern die Ungleichheit. Auch die Ungleichheit ist übrigens was Böses. Das lerne, obwohl ich ein bekennender Wirtschaftsliberaler bin, erzähle ich mein Studium im ersten Semester. Ungleichheit ist immer schlecht. Wenn Sie Bill Gates $1 Million abnehmen und geben Sie mir, ist die Welt ein besserer Platz. Warum? Bill Gates merkt es noch nicht mal. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Im Durchschnitt sind alle besser dran. Das heißt, umverteilen ist immer wohlstandsmehrend. Weil das, was der Reiche verliert, ist weniger als das, was der Arme gewinnt. Das heißt, im Durchschnitt ist das eine Verbesserung. Und das lernt bei mir in meiner Vorlesung über Wirtschaftspolitik jeder Student im ersten Semester. Umverteilen ist immer gut, wenn der Kuchen dadurch nicht schrumpft. Das ist ganz wichtig. Wenn dann der Kuchen, der zum Verteilen ansteht, dadurch aber kleiner wird, dann kann es ja sein, dass auch die Armen hinterher noch weniger haben, als sie vorher hatten. Das muss man verhindern. Aber im Prinzip, wenn der Kuchen sich nicht verkleinert, ist Umverteilen immer gut.
Also Sie sind ein Wirtschaftsliberaler, der unter bestimmten Umständen für Umverteilung ist. Obwohl ich da übrigens auch letztens auf eine Statistik gestoßen bin, das war auch eine repräsentative Statistik, in der gesagt wurde, die meisten Deutschen sind eigentlich nicht für Umverteilung, obwohl sie unser System ungerecht finden.
Sagen wir so, es kommt drauf an, wer was kriegt und wem man was nimmt. Es gibt ja auch Leute, die haben ihr großes Einkommen in einem gewissen Sinne verdient. Großer Erfinder, Bill Gates, der hat wirklich die Menschheit bereichert durch seine preiswerten Rechner- und Softwareprogramme. Oder auch die Leute, die die Firma Apple gegründet haben. Das sind alles Leute, die haben brillante Ideen gehabt und haben verdient, dass sie damit auch Klotze reich werden. Wo ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, wenn sich Chefs von DAX-Firmen Riesengelder nehmen, die das Hundertfache des Bundeskanzlers Einkommen betragen. Das ist obszön und kriminell, sage ich hier ganz offen. Und als FDP-Mitglied, das ist einfach unanständig.
Würden Sie denn jetzt eigentlich sagen, dass es in Deutschland trotz allem Armut gibt, auch wenn man sie jetzt in Ihrem Sinne definieren würde? Oder würden Sie sagen, es gibt zwar Ungerechtigkeiten, aber eigentlich keine Armut? Wie würden Sie das beschreiben?
Es gibt Obdachlose, die nachts kein Dach über dem Kopf haben, am Straßenrand schlafen. Die sind eindeutig arm. Oder Leute, die nicht genug zu essen haben, ist auch arm. Jemand, der im Winter seine Wohnung nicht heizen kann oder keine Wohnung hat, ist auch arm. Also davon gibt es in Deutschland immer noch genug. Kann man, wenn man sich Mühe machen würde, auch mal versuchen zu zählen. Tut man aber nicht, weil man so stur an diesem mittleren Einkommen alles festmacht.
Ist es denn richtig, dass die Schere zwischen arm und reich auseinandergeht? Also statistisch?
Eher nicht. Das heißt, die Reichen werden zwar immer reicher, aber auch die Armen werden immer weniger arm. Das heißt, die Gesamtverteilung bläht sich immer mehr auf. Das heißt, wenn Sie jedermanns Einkommen verdoppeln, haben natürlich die Reichen viel, viel mehr. Das Doppelte von 1 Million ist 2 Millionen, das Doppelte von 10.000 ist 20.000. Das heißt, der Reiche hat viel, viel mehr dazu gewonnen als der Arme. Aber relativ sind sie gleich geblieben.
Eng mit solchen Daten verbunden. Sie haben ja gerade eigentlich auch schon ein bisschen über Ihre Meinung gesprochen, Herr Krämer. Ist ja diese ganze Gerechtigkeitsdiskussion in Deutschland. Würden Sie denn sagen, dass es in Deutschland gerecht zugeht?
Na, wie gesagt, gewisse Exzesse sind in der Tat geradezu obszön. Ich sag's nochmal, auch wenn ich jetzt wieder böse Post kriege von meinen Parteifreunden. Die Gehälter, die sich gewisse DAX-Vorstände aus den Aktionärsdividenden genehmigen, sind schon kriminell. Das müsste verboten werden. Ich hätte als Liberaler überhaupt nichts gegen ein Gesetz. Niemand darf in Deutschland als Angestellter mehr verdienen als das Zehnfache des Bundeskanzlers. Alles darüber wird zu 100% besteuert. Wäre doch mal was Schönes. Hm. Einfaches Gesetz, kann jeder sofort nachlesen.
Eine andere Gerechtigkeitsdebatte gibt es ja auch irgendwie bei dem Gender Gap, also bei dem bei der Spaltung zwischen Männer- und Frauengehältern, wo ja immer gesagt wird, dass Frauen weniger verdienen als Männer für die
berühmten 23%.
Das sehen Sie aber auch nicht so
statistisch. Nein, überhaupt nicht. Das liegt vor allem daran, es ist schon wahr, es gibt Berufe, zum Glück immer weniger, wo Frauen für die gleiche Tätigkeit weniger Geld kriegen. Das ist aber immer mehr eine Ausnahme, etwa im öffentlichen Dienst, ist ja ganz klar. Da gibt es die Tarife und die kriegt, da wird nicht gefragt, ob ein Mann oder Frau ist, jeder kriegt das Gleiche. Mhm. Der Hauptgrund, warum Frauen doch im Durchschnitt weniger haben, ist, dass sie andere Berufe haben, dass sie öfter halbtags arbeiten, dass auf der Bohrplattform, wo der Mensch, der das Öl trillt, ist ein Mann und die Frau, die Person in der Küche, die Teller putzt, ist eine Frau. Das heißt, die haben typischerweise Berufe, wo die Gehälter niedriger sind. Das ist der Grund, nicht, dass sie Frau sind, sondern dass sie einen Beruf haben, wo es halt weniger Geld gibt.
Oder auch die Kulturwissenschaftlerin und der Maschinenbauingenieur.
Ja, zum Beispiel, ich habe allen jungen Frauen, die ich kenne, immer gesagt, Leute, steht doch Maschinenbau. Nee, ich mache lieber Pädagogik. Ja, dann bist du selber schuld.
Okay. Wir sprechen ja jetzt schon die ganze Zeit darüber, wie schräg manchmal Statistiken einfach auch sind. Fast jeder kennt ja den Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Der Satz ist aber zum Beispiel gar nicht von Churchill, glaube ich mal, als erstes, obwohl man das eigentlich mal so sagt.
Recherchiert, das hat Joseph Goebbels gesagt. Im Zweiten Weltkrieg, er hat es aber Churchill in den Mund gelegt, um ihn in den Augen der Deutschen zu diskreditieren. Churchill selbst war, wie übrigens fast alle englischen Premierminister, ein großer Freund und Liebhaber der Statistik. Es gab sogar einen englischen Premierminister, der war von Beruf Statistiker, das war Harold Wilson in den späten 60ern. Churchill hat einen Spruch gehabt, der gefällt mir viel besser. You must look the facts in the eye before the facts look at you. Aha. Den Tatsachen ins Auge sehen. Und dazu braucht man Statistik. Hat er immer um sich gehabt.
Also, Sie würden dem auch nicht zustimmen, man Statistiken prinzipiell nicht trauen soll, man hat sie selber gefälscht.
Die große Mehrzahl ist ja zum Glück auch seriös. Sie können alles nehmen, was unsere Amtsstatistiker in Wiesbaden publizieren. Das ist 10-mal geprüft und super seriös.
Welchen Statistiken sollte man denn eher nicht trauen? Kann man das vorab so sagen generell?
Ja, man kann es sagen, wenn Leute ein Interesse am Ergebnis haben und dann dieses Ergebnis selbst produzieren. Stichwort Umfragen. Da würde ich sagen, Papierkorb ist die einzige Ablage, die dafür brauchbar ist.
Herr Krämer, wir machen nochmal Musik. Und mit der nächsten Musik befinden wir uns jetzt schon im Jahr 1988. Da sind wir dann alle schon ein bisschen älter. Und da veröffentlichten die Ärzte nämlich das Lied Westerland. Verbinden Sie was Besonderes mit dem Lied?
Nun, ich mag die Ärzte sehr gerne und obwohl ich übrigens nie auf Sylt war, aber die Nordseeinseln sind seit kurzem auch eines meiner Lieblingsurlaubsreviere.
Am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen.
Das war Westerland von den Ärzten und hier ist Doppelkopf auf HR2 Kultur. Studiogast heute Walter Krämer, Statistikprofessor an der TU Dortmund. Ich bin Ingeborg Breuer. Herr Krämer, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitete, habe ich natürlich auch Bücher von Ihnen gelesen, aber ich habe auch so ein paar Artikel über Sie gelesen und da begegneten mir dann immer so Attribute wie streitbar und meinungsfreudig und also Sie sind streitbar und auch meinungsfreudig. Bösere. Würden Sie sich auch so beschreiben?
Eher nicht. Ich habe nur ein riesiges Privileg. Und zwar kann ich mir erlauben, mal meine Meinung zu sagen, weil ich auch einen mächtigen Verbündeten habe. Das ist das Grundgesetz. Es gibt die Freiheit von Forschung und Lehre. Und ein Hochschullehrer kann nicht einfach auf die Straße gesetzt werden, wie ein Redakteur etwa vom WDR, der etwas Unliebsames sagt. Der
das kann er, glaube ich, auch nicht so gut.
Ja, ist aber doch gefährlicher, beim WDR was Böses zu sagen, als in der Uni Dortmund was Böses zu sagen. Und dieses Privileg wird leider von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen nicht ausgenutzt. Da gibt es auch mehr Leisetreter und Anpasser, als mir lieb ist. Aber ich habe mir halt mal den Spaß gemacht, dieses Privileg auszureizen.
Sie streiten sich jedenfalls, wenn Sie denn doch mal, wenn wir mal bei dem Attribut streitbar bleiben, dann streiten Sie nicht nur um und mit Zahlen, was ja für einen Mathematiker plausibel ist, sondern Sie sind auch Vorsitzender und Gründer des Vereins Deutsche Sprache. Worüber streiten Sie denn da?
Und da geht es vor allem darum, dass ich mich bei meinen vielen Auslandsaufenthalten, bei der Rückkehr jeweils, zunehmend geärgert habe oder sogar Achselschweiß vor Fremdschämen bekommen habe, wenn ich in Düsseldorf lande, kommend aus, was weiß ich, Sydney, und dann denke ich, ich bin in Chicago. Kein einziges deutsches Wort überall. Dieses Anbiedern an den amerikanischen Kulturkreis geht mir sowas gegen den Strich, ist es kaum zu glauben.
Nun ist das natürlich vielleicht auch was Organisches. Also früher sprach der Klerus Latein und der Adel dann Französisch. Also warum jetzt nicht auch Englisch?
Das ja, eben, weil doch Deutsch eine hervorragende Kultursprache ist, in der man Wissenschaft betreiben kann, in der kann man tolle Gedichte schreiben, in der kann man Liebesbriefe schreiben. Die ist für alles, was auf der Welt sprachlich auszudrücken, ist hervorragend geeignet und wird aber von ihren Muttersprachlern verschmäht. Und das ärgert mich ganz enorm.
Ach, ob das wirklich von den Muttersprachlern verschmäht wird? Also nachdem, auch während ich mich auf unser Gespräch vorbereitete, fiel mir das auch auf. Ich komme ja aus Köln, als ich so durch Köln lief. Und man sah eigentlich alle möglichen Geschäfte, also vor allen Dingen natürlich in diesen Haupteinkaufszonen, wo unglaublich viel Englisch ist. Aber es ist natürlich so eine Gratwanderung. Es gibt ja auch Worte wie Internet, Online, Coffee to go, chatten, shoppen. Die kann man doch eigentlich gar nicht mehr aus der Sprache rausstreichen, das sind wir doch alle gewöhnt. Also Sprache ist ja nichts Abgeschlossenes,
sondern sie bewegt sich ja. Erstmal muss ich Ihnen recht geben. Ich würde sagen ein Drittel. Ich bin ja kein Sprachwissenschaftler, habe es aber mir von Kollegen mal erklären lassen. Ein Drittel, vielleicht sogar noch mehr, der Wörter der deutschen Sprache sind aus dem Ausland zu uns zugewandert. Das Fenster, Fenestra aus dem Lateinischen und haufenweise.
Also Statistik ist, glaube ich, auch nicht richtig deutsch. Ne?
Weiß nicht, ich glaube, es kommt aus dem Italienischen, wie auch immer. Also ohne Importe aus fremden Sprachen wäre die deutsche Sprache viel, viel ärmer. Punkt. Erkenne ich völlig an. Wo ich aber anfange auszurasten vor Zorn ist, wenn ich etwa nachher zu einem Meeting eingeladen werde oder ein Event angekündigt wird oder wenn ich gebeten werde, ein Statement abzugeben. Solange ich lebe, gebe ich kein Statement mehr ab. Ich äußere meine Meinung, ich kommentiere etwas, ich halte eine Rede, ich spreche Leute an. Für alles das gibt es jeweils einen viel präziseren deutschen Ausdruck, der durch diesen blassen Imponieranglizismus Statement plattgewalzt wird. Und das ärgert mich, dass ganze deutsche Wortfelder durch dieses billige Denglisch einfach verschwindend plattgewalzt werden.
Ja, aber gerade im Wissenschaftsbetrieb finden Sie das doch eigentlich auch. Also ich meine, erstens sagten Sie gerade, wenn Sie aus Sydney kommen, woher auch immer, und ich denke, Sie kommen ja auch teilweise beruflich daher, also eigentlich ist die Wissenschaftssprache doch immer mehr Englisch, zum einen. Zum anderen sehe ich das doch häufig genug selber auch. Da gibt es den Call for Papers und so weiter. Ne? Also wenn zu einer Tagung aufgerufen wird, die Leute sollen ihre Vorschläge einschicken. Sie können das doch letztlich in ihrem Beruf gar nicht umgehen, dass Sie permanent darauf stoßen.
Da haben Sie völlig recht. Deutsch als internationale Wissenschaftssprache hat leider ausgedehnt. Das war ja früher noch anders. Ich habe noch Medizindoktorarbeiten bei unserer Bibliothek gesehen, die waren japanische, auf Deutsch geschrieben. Auch in der Mathematik haben viele Russen früher ihre Aufsätze auf Deutsch publiziert, weil sie dann ein größeres Publikum hofften zu erreichen. Das ist vorbei, leider. Davon unterscheiden muss man aber Deutsch als interne Wissenschaftssprache. Also wenn ich mit meinen Doktoranden in Dortmund über deren Probleme rede, wenn wir neue Theorien entwickeln, wenn wir neue Testverfahren uns ausdenken, dann tun wir das in der Sprache, in der wir uns am besten verständigen können. Das ist nämlich Deutsch. Erst dann, wenn das Baby geboren ist, wenn das Papier fertig ist, wird es ins Englische übertragen und dann bei einer internationalen Fachzeitschrift auf Englisch eingereicht, damit der Rest der Welt es auch kapiert. Aber solange das Ding noch entsteht, der Geburtsprozess einer Theorie, einer Idee, findet am besten in der Sprache statt, in der die Leute sich am besten ausdrücken können. Und das ist immer noch für die meisten meiner Mitarbeiter, für mich selbst auch Deutsch. Und wenn wir das nicht tun und auf Englisch bereits in unserem eigenen Labor Radebrechen müssen. Dann tut das der Qualität der Forschung überhaupt nichts Gutes.
Auf Englisch Radebrechen ist natürlich was anderes, als zu sagen, machen wir ein Meeting morgen um 16:30.
Ja, da ärgere ich mich auch nur darum, dass der zu faul ist, zu überlegen, was für ein Meeting ist es denn? Ist es ein Vier-Augen-Gespräch? Ist es eine Personaldebatte? Geht es um den 9-Stunden-Plan? Also man macht sich einfach nicht die Mühe, zu präzisieren, um was geht es denn bei diesem Treffen überhaupt? Und das ärgert mich.
Ihr Verein vergibt ja immer einen Preis für den Sprachpanscher des Jahres. Was bekommt der denn?
Der bekommt eine Urkunde und früher gab es auch eine Salatschüssel zum Panschen. Hat mal der Herr Ludewig von der Deutschen Bahn hat sogar vor laufender Kamera das Schüsselchen sich in die Hand drücken lassen, hat auch sehr launig geantwortet. Übrigens, einen Tag später wurde er entlassen, wahrscheinlich nicht wegen uns.
Nicht, weil er ihren Preis bekommen hat, ja.
Aus anderen Gründen. Es gibt auch Personen, die den Preis bekommen haben und geläutert daraus hervorgegangen sind. Unsere erste Preisträgerin war eine Damenschneiderin aus Hamburg, Jill Sander. Sie hat mal der FAZ ein tolles Interview gegeben, was heute noch durch die Medien geistert. Man muss ihren Spirit appreciaten und wer ledige searcht, sucht den Searching bei Jill Sander und so weiter. Die ganze Seite runter. Hat einen Preis von uns bekommen und ist vom Saulus zum Paulus, von der Sauline zur Pauline geworden. Redet jetzt besser Deutsch als Goethe.
2016 haben Sie den Preis ans ZDF verliehen.
Ja, zum zweiten Mal.
Wieso denn das? Zum zweiten Mal?
Zum zweiten Mal schon, ja, weil die viele ihrer Formate zwanghaft auf Englisch benennen. Und da gibt es noch einen neuen, ich habe leider nicht gesehen, wo Prominente gefragt werden. Ich habe den Titel vergessen. Und dann haben wir, ich nicht, aber einer meiner Kollegen, das ZDF angeschrieben, warum sie nicht dafür einen deutschen Titel sich überlegt hätten. Deutsch sei ihnen zu hölzern. Deutsch ist dem ZDF zu hölzern. Und da hat es auch bei mir ausgerastet.
Ja, das ZDF hat natürlich unter Umständen auch das Problem, dass es irgendwie nur die über 60- und 65-Jährigen erreicht und versucht eigentlich jüngere Menschen zu bekommen.
Es ist doch peinlich, die zu versuchen, durch Anschleimen zu interessieren. Das geht sowas von nach hinten los. Ich habe bei meinen einen Kindern das miterlebt. Da hat mal die Kriminalpolizei einen Infonachmittag in der dortigen Schule veranstaltet. Und dann am Schluss hing im Pausenhof ein großes Plakat, My Way, Fair Play. Ab dem Moment war Denglisch total aus in der Schule. Die haben gemerkt, die benutzen das, um sich bei uns einzuschleimen. Edge, das wollen wir nicht mehr. Mit der Methode kriegt das ZDF keinen einzigen neuen Zuschauer, wette ich mit Ihnen.
Wobei, ich weiß nicht, ob nur mir das auffällt. Eigentlich habe ich das Gefühl, diese Tendenz wird auch so ein bisschen gebrochen. Also bei uns in Köln, also in der Nachbarschaft, wo ich wohne, eröffnet jetzt ein Laden, der unverpackte Dinge verkauft und der heißt jetzt Tante Olga.
Ach schön.
Zum Beispiel. Und dann gibt es so eine Damenschneiderei, die heißt Fräulein Schmitz und sie finden auch schon mal Haargestalter statt Haardesigner. Also ich habe so das Gefühl, so ein bisschen kehrt der Trend sich auch um oder es sagen wir mal, es gibt auch diese Strömung.
Ja, das habe ich auch bemerkt, zu meiner ganz großen Freude, denn die Leute, die mit diesen imponierenden denglich versuchen, Kunden zu gewinnen, die merken, das geht nach hinten los. Nachdem auch wirklich selbst die schmierigste Frittenbude heute schon City Grill heißt, ist ja ein englischer Name eher disqualifizierend.
So ein bisschen nämlich.
Ja, das ist billig, Richtung, ne? billiges Ami-Zeug, das will keiner haben. Wer Qualität anbietet, tut es auf Deutsch.
Herr Krämer, jetzt kommen wir langsam schon aufs Ende unseres Gesprächs, aber noch mal ein paar Worte zu Ihnen. Sie werden am 21.11.
68
Jahre alt. Sie haben aber bis jetzt immer noch Ihre Professur. Sind Sie Workaholic? Also ich im Nachhinein ist mir aufgefallen, das darf ich Sie jetzt auch nicht fragen. Sind Sie arbeitssüchtig?
Ich arbeite gerne. Die Uni Dortmund ist ein toller Arbeitsplatz. Ich würde gerne bis 100 da bleiben, wenn das ging. ich finde das auch ein Unding. Es ist ja übrigens in England und Amerika inzwischen sogar verboten, Altersdiskriminierung. Ich kenne einige amerikanische Kollegen, die sind 90 und gehen noch zur Uni und halten ihre Vorlesungen. Warum soll man das nicht tun, wenn man es kann und seinen Freunden und die Studenten das auch noch würdigen? Das ist ja ganz wichtig. Man darf ja keinen Unfug erzählen. Aber wenn die Studierenden sagen, das ist gut, das hätten wir gerne, dann warum nicht?
Wie lange können Sie denn eigentlich an der Uni bleiben?
In NRW 68, dann ist Schluss. Also eigentlich 65 und man kann aber 3 Jahre verlängern, wenn die Uni das befürwortet. Das angefangene Semester muss man zu Ende machen, das ist so eine Regel. Also wenn der Geburtstag an den Anfang fällt, muss man das Semester noch zu Ende führen.
Also das heißt Anfang nächsten Jahres ist Schluss für Sie und haben Sie schon Pläne?
Ja, ich werde als Statistiker weiter mein Unwesen treiben. Die Unstatistik des Monats wird weitergehen. Ich habe auch eine Beratungsfirma. Bin auch Sprecher eines sogenannten Sonderforschungsbereiches der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sollte der verlängert werden, was wir hoffen, werde ich weiter Sprecher bleiben.
Und sitzen Sie auch schon an einem neuen Buch?
Immer an 2, 3 gleichzeitig.
Und was ist da zu erwarten?
Jetzt geht es vor allem um Sinn und Unsinn von Prognosen aller Art.
Haben Sie eigentlich eine Statistik darüber? Letzte Frage, wie viele Ihrer Kollegen in Ihrem Alter noch arbeiten und wie viele das gerne möchten?
Also das ist jetzt eine Stichprobe, die ist sehr verzerrt, weil ich ja nur wenige Leute kenne, aber von denen 9 von 10 würden gerne länger arbeiten, wenn sie dürften.
Gut, ich bedanke mich herzlich, dass Sie im Studio waren, Herr Krämer. Vielleicht hatte unser Gespräch ja zur Folge, dass einige Hörer und Hörerinnen jetzt vorsichtiger mit Zahlen umgehen und aufmerksamer sind. Und zum Schluss hören wir, das ist auch wieder ein ganz altes Stück, Apache.
Würde ich sagen, ja.
Von den Shadows. Mhm. Und tschüss am Mikrofon, sagt Ingeborg Breuer.